Deinem Fazit noch mal was Bestärkendes sagen. Vielleicht ist es auch ein bisschen nach Akzentverschiebung bezogen auf die Armutswissenschaftsanalyse. Man muss aufpassen, dass man diesen ganzen Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung nicht zusammenkürzt auf das ist eine wissenschaftliche Arbeit zum Wegdefinieren von Armut, zur Legitimation von Politik, zur Affirmation dessen, was sowieso geht. Wenn es nur das wäre, dann wäre eigentlich gar nicht erklärbar, warum die Bundesregierung sich irgendwann mal ein Gesetz für sich selbst erlassen hat, dass sie zwingt, das alle 4 Jahre wiederzumachen. Alle 4 Jahre denselben Quatsch, dieselben Legitimationen, dieselben wissenschaftlichen Schönfärbereien dieser Gesellschaft zu machen, wäre doch eigentlich überflüssig. Deswegen die Unterstreichung des letzten Gesichtspunktes. Ich meine, das ist schon, was Politik Reales in dem Auftrag drinsteckt. Was der Jonas am Schluss betont hat, ist in der Tat, geht weit über Schönfärberei und so weiter hinaus. Ich würde es mal so definieren. Die Politik unter dem Stichwort Wachstumspolitik und Sozialpolitik treibt ja das, was er unter Armut definiert hat, voran. Und in diesem Vorantreiben der Armut als Standortpolitik betreiben sie immer auch so etwas wie einen Test auf das, was die Bevölkerung noch mitmacht, ob die Art und Weise, wie sie damit umgeht, tatsächlich dafür sorgt, dass die Gesellschaft, dieses Zitat kam ja auch, nicht auseinanderbricht, sage ich gleich noch was dazu. Und diese alljährlichen, diese alle vierjährlichen Berichte sind meines Erachtens auch immer der Auftrag an die Forscher herauszufinden, was eigentlich das Resultat des Testes dieser sozialen Wachstums- und Standortpolitik eigentlich ist. Und von daher ist es wirklich das Wissen wollen darum, und zwar statistisch eingefordert, wie sieht es eigentlich mit dem Stand der Teilhabe aus? Der Steinbrück, der Kanzlerkandidat, hat neulich mal in einer Rede, wo er auf den Armuts- und Reichtumsbericht angesprochen worden ist, gesagt, ja, seine Partei nimmt es schon sehr ernst. Kurz gefasst müsste man sich ja immer wieder die Frage stellen, jetzt kommt dieses Zitat, was der Jonas gebracht hat, inwieweit die Gesellschaft nicht auseinanderfliegen soll. Das ist in der Tat ein Problem der Politik, doch welches eigentlich? Was soll man sich darunter vorstellen? Sollen wir doch auseinanderfliegen? Das macht doch nichts. Das Problem, was sie haben, ist erstens festzuhalten als es geht da tatsächlich nicht um Armut als materielle Not, sondern es geht um eine vermutete und gar nicht so unwahrscheinliche Konsequenz zunehmender materieller Not, die darin besteht, also wie gesagt, das geht nicht um Armut, sondern deren Wirkung, Konsequenz davon, inwieweit die Leute eigentlich noch mitmachen, inwieweit nicht sowas einreißt wie unerwünschte geistige und moralische Verrohung, Sozialneid, Kriminalität, Drogenkonsum, Drogendealerei, was haben wir noch und so weiter und so fort. All diese Abteilungen, auch Widerstand natürlich, auch Aussteigertum, Widerstand, nicht zu vergessen, all das will statistisch abgefragt werden als Indikator dafür, inwieweit der Zusammenhalt der Gesellschaft noch existiert. Und nur so macht dieser Punkt auch Sinn, es soll mit der Politik genauso weitergehen. Wenn nämlich das Urteil heißt, nein, das geht noch, die Teilhabequoten, die sind noch in Ordnung, dann kann man damit auch weitermachen, erstens. Und zweitens muss man damit weitermachen, weil die ganze Politik ja in all diesen Abteilungen der mobilen Teilhabe sowieso in nichts anderem besteht als gegen Armut, das hat der Jonas ja entwickelt, gegen Armut hilft Arbeit, das wollen Sie ja auch machen, das ist ja Ihre Sache. Also nochmal zusammengefasst, Ich warne davor, die ganze Sache nur als ideologische Spinnerei, als Wegdefinieren zu nehmen, als pure, immer wiederkehrende, langweilige Affirmation derselben Politik. Nein, das ist der alle 4 Jahre geforderte Bericht darüber, inwieweit die Verarmungspolitik der Regierung als Test auf den Zusammenhalt der Gesellschaft eigentlich noch klappt und wie man das sehen muss und was dagegen getan wird.
Also ich verstehe den Einwand von dir deswegen nicht, weil der Jonas hat doch ausgeführt, es geht nicht um die Definition von Armut, sondern wie die sich zur existenten Armut stellen und die wirkliche Armut beziehungsweise der Grund der wirklichen Armut darüber leugnen, dass die Armut als Problem und ihre Bewältigung verhandeln. Da wird doch gar nichts wegdefiniert, sondern es wird bleiben, von der systematischen Produktion von Armut ist da unterstellt, so wie sie das ideologisch da verhandeln, als Armut als Problem und ihre Bewältigung. Und das andere leuchtet mir auch deswegen nicht ein, dass es darauf zielt, auf die moralische Verfassung des Volkes. Das ist doch einerseits ist doch ziemlich luxuriös, diese Stellung. Deswegen, weil weit und breit ist nichts davon zu sehen, dass auch nur in staatsmoralischer Hinsicht Leute auch nur in größerem Ausmaß sich da aufmachen, auch nur in dieser verkehrten Art und Weise den erzwungenen Dienst am Kapitalismus irgendwie in die Quere zu kommen. Das ist doch weit und breit nichts, da ist doch weit und breit erstmal nichts von zu sehen.
Das Argument ist nicht, so wie ich es verstanden habe, und war übrigens mit der Ergänzung und das Argument hieß nicht, die lassen immer wieder überprüfen, wie weit die revolutionären Umstürze sich verbreiten in diesem Lande. Also da wäre für mich wirklich sehr
wichtig. Ich habe gar nicht den Revolutionen behauptet.
Du hast gedacht, den
Kapitalverein. Das, was praktisch an Verrohung stattfindet, das wird doch als. Das geht doch gar nicht quer zu der erzwungenen Dienstbarkeit durch den Staat. Also das ist doch gerade die Art und Weise, wie sich Leute im Suff ertränken. Das ist doch gerade die Art und Weise, wie sie den für sich akzeptierten Dienst, wie sie den durchziehen.
Ich möchte gerade das bisschen sortieren, man muss aber sich auch nicht über Sachen wie Alternativen streiten, die nicht alternativ sind. Also erstmal, dass die leugnen was, die tun was weg, das hat seinen Platz bei der Überlegung. Was die leugnen, was die wegtun mit wissenschaftlich absurden Argumenten, ist die Notwendigkeit der Armut und ihre Quelle in der Einkommensquelle Lohn. Nach der Seite hin ist es, die tun was weg. Das zutreffend methodische Argument von dem, was ich da erzählen wollte. Nach der Seite hin geht der Staat oder lässt der Staat von diesen Armutsforschern einer Sorge nachgehen. Ja, das tut er, weil er weiß, dass sein Laden, ich sag's mal, dem ist es geläufig, dass der die Leute überfordert. Also lässt er nachgucken, ob er die Leute überfordert. Und das hat immer 2 Seiten, die können nicht oder die wollen nicht. Und dazwischen liegt übrigens dein Beispiel mit, die wollen nicht mehr und saufen sich um die Ecke. Das ist so das ist eine dumme Kombination, ich bin dagegen. Das Dritte aber ist, und darauf möchte ich mal aufmerksam machen, die Perspektive der Armutsforschung ist ja gar nicht bloß nachgucken, ob es Negativerscheinungen in der Gesellschaft gibt. Sondern die haben den knochenharten Blick, wie macht man eigentlich die Armen nützlich? Wie macht man sie mobil? Wie, was muss getan werden, dass die aus der beschissensten Lebenslage die Schlüsse ziehen, die für das Funktionieren dieses Ladens was bringen. Und da gehen sie alles durch bei denen. Ich lese auch bloß mal eine Überschrift vor, damit die gehen wirklich, Lebenslagenansatz ist, die stochern in jeder Lebensregung der Leute rum. Es gibt eine Überschrift, die heißt, Gesundheit als Ressource für Teilhabe erhalten. Und da ist nicht der Staat das Subjekt, über den geredet wird, sondern da sind die Leute als Angesprochene und Überprüfte, gehen die mit sich als Ressource schonend für ihre Teilhabe um? Oder legen sie gesundheitsriskante Verhaltensweisen an den Tag? So, nur so ein Zeug machen die das mit ihren Bämsern so, dass aus denen so eine Lebensrisikoergreifer werden, wie der Staat es erwartet von ihnen. Und zwar muss man da frühkindlich ansetzen. Weil wenn das Frühkind nicht das verkehrte Selbstbewusstsein bekommt, nehme jede Herausforderung an, egal welche, dann kann es sein, dass er sich auf dem Weg zum Mitmachen verirrt. So, das ist, also alles drei machen die, die tun den Grund der Armut leugnen. Die fahnden nach, ob was in der Gesellschaft bei dem, was der Staat und was die wirtschaftliche Konkurrenz anrichtet, irgendwas nicht mehr funktioniert. Und sind gleich, das erklären sie übrigens ausdrücklich, darauf käme es an, mit dem konstruktiven Fahndungsgesichtspunkt unterwegs, machen die Leute was aus dem, was man ihnen antut. Und zwar etwas, was passt für diesen Laden. Also das würde ich alles nicht gegeneinander stellen, sondern die machen alles drei.
Aber ein wesentlicher Punkt für mich ist nochmal, wenn man über den Nutzen der Armut nachdenkt, aus der Sicht heraus betrachtet, wenn man einen gewissen Wohlstand hat, die Angst davor, in diese Armut, die da so steht, hineinzurutschen, die gibt ja auch bei vielen Menschen eine unwahrscheinliche Motivation, alltäglich so weiterzumachen. Da kann man für sich selber auch mal reingucken, wo stehe ich da eigentlich an meinem Punkt? Und mit welcher Angst bin ich behaftet? Und welche Gedanken mache ich mir darüber, nicht in die Armut zu bleiben?
Ja, aber
weißt du, da heraus ist Armut. Alleine, dass es diesen Bericht gibt, dass Armut diskutiert wird.
Der Bericht hat diese Perspektive. Du sollst die Armut immer nur nach einer Seite hin auflösen. Wie bewältige ich sie? Bloß an deinem Tonfall deiner Überlegung gefällt mir was nicht. Die Angst, in die Armut abzurutschen, da steht man immer geistig vor einer Alternative. Die gibt es bei uns allen. Und jetzt steht man aber geistig im Urteil vor einer Alternative. Man kann das der Gesellschaft auch übel nehmen und sagen, die ist ja als eine einzige ökonomische Erpressung organisiert. Das ist nicht so ganz die konstruktive Wendung der Angst vor der Armut. Die gewünschte ist, also muss ich mir Mühe geben, aufzusteigen.
Aber in der Gesellschaft gibt es dadurch, das ist mein Gefühl, dass es oft so ist. Da will ich nicht hin. Also bemühe ich mich, da zu bleiben, wo ich bin, in diesem Mittelstand.
Die Konkurrenz gibt es erstmal. Die Konkurrenz kommt nicht dadurch zustande, dass die Leute sich diese Auffassung zur Konkurrenz zurechtlegen. Ich muss zusehen, dass ich nicht auf den unteren, sondern auf den mittleren Plätzen lande. Die Konkurrenz gibt es erstmal. Der Lebensunterhalt von den Leuten ist so organisiert, dass man sich einem Arbeitsmarkt gegenüber irgendwie anderen gegenüber bewähren muss, dass man die Stelle kriegt. Dass man im Betrieb derjenige bleibt, der auf der Stelle sitzen bleibt, wenn das Unternehmen mal wieder rationalisiert und so weiter. Die Konkurrenz gibt es erstmal. die kommt nicht aus der Auffassung der Leute über die Verhältnisse zustande, in die sie hineingestellt sind. Dann allerdings machen die sich mit diesem Konkurrenzgedanken, diese Scheißkonkurrenz, genauso zu ihrer Sache, wie die Veranstalter der Konkurrenz es wollen.
Also ich will das nochmal aufgreifen, es ist immer noch nicht klar, dass diese Konsequenz da von diesen Armutsverrichten, die da die moralische Verfassung des Volkes da interessiert. Weil natürlich gibt es diesen Übergang, mag es diesen Übergang geben, von funktionieren wollen als Diener am Kapitalismus zum nicht mehr funktionieren können. Das gibt es. Aber dafür hat der Staat auch längst seine Aufpasserinstrumente parat, wie er das in Griff hält. Deswegen weiß ich nicht, was da als Interesse des Staates da am Werk sein soll, dass wie dieser Übergang quer kommen soll, zum funktionieren des gesamten kapitalistischen Staates.
Ich glaube, dass die verkehrte Idee, dass du die Notwendigkeit des Armutsberichtes beweisen willst. Es ist umgekehrt. Es gibt den, und das kann man aus dem entnehmen. Kann durchaus sein, dass irgendwelche Staaten sowas nicht haben. Aber deine Überlegung zu sagen, den müsste es geben. Es gibt doch auch andere Instrumente. Ja, mag ja sein, aber.
Nein, es geht um das eigenständige Interesse des Staates, ja. dass er begutachten will, was das reell, das, was er den Leuten zumutet an materiellen Nöten, wie das sich verhält. Zum noch funktionieren können bzw. wollen. Und da waren wir im Schwange, er will irgendwie herauskriegen oder berechnen, wann ein Punkt erreicht ist, wo er da einschreiten müsse, damit das nicht quer läuft zu seinem Interesse, dass der Laden hier läuft.
An dem Punkt überziehst du, glaube ich, ein bisschen und hast, muss ich aber jetzt sagen, du hast eine theoretisch korrekte und wichtige Unterscheidung eingeführt. Die korrekte und wichtige Unterscheidung, die du eingeführt hast, war die, dass erstmal der Staat als die praktische Hoheit, als der Gesetzgeber, dass der erstmal nicht sich abhängig macht von der Moral der Leute. Wenn dem also im Niedriglohnsektor irgendwas nicht passt, wenn ihm im SGB-II-Bezug die Zahlen zu hoch sind, dann hat er seine Kriterien dafür, wann er das beschließt. Nach Haushaltslage, nach Wettbewerbslage seines Standorts und so. Dann hat er erstmal ganz handfeste Mittel, an dieser Lage was zu ändern. Dann senkt er halt die Sätze für Arbeitslosengeld 2 oder schraubt die Pflichtansprüche, die solche Bezieher zu erledigen haben, damit sie das Zeugs kriegen, und wenn sie das nicht machen, verschärft er die Sanktionen und so. Das sind Machtmaßnahmen, die Zustände seiner Konkurrenz in die Richtung hin zu regieren, die er sie für nützlich hält. Das hast du zu Recht unterschieden von der Seite der Moral. Durch die Brille der Moral, das würde ich aber jetzt schon als charakteristisch für diese scheiß Armutsberichte sagen, betrachten die aber schon, diese Armutsforscher, schon sehr dieses Geschäft der Macht. Wenn die nämlich immer nachfragen, und wie verhalten sich die Leute denn eigentlich in ihren Lebenslagen, dann sind die schwer daran interessiert, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie sich die Leute denn praktisch mit welchen Ergebnissen zu diesen so arrangierten Gesetzesverhältnissen und ökonomischen Sachzwängen stellen. Und jetzt ist es so, dass daran der Staat wirklich ein Interesse hat, weil er nämlich schon will, dass sich die Machtarrangements, die er macht, über die Leute nehmen das in ihre Berechnungen auf, durchsetzen. Da lässt er sich von diesen Vögeln allen Ernstes Rat geben und hält es für sein Regierungsgeschäft für eine so sinnvolle Tätigkeit, dass er ein Gesetz erlassen hat, alle 4 Jahre mal seine ganzen statistischen Ergebnisse, die er ja sowieso über die Leute hat, er weiß ja, wie viele im Arbeitslosengeldbezug sind und wo welche Steuern reinkommen und so, unter einem solchen Gesamtschaublick, wie bewegen sich denn eigentlich meine Gesellschaftsmitglieder in dem von mir gesetzlich verfassten und von meiner Konkurrenzgesellschaft ökonomisch verfassten Verhältnis von Armut und Reichtum. Aufschreiben und dann guckt er halt rein und macht sich seinen dann wieder sehr souveränen Reim draus, was er draus macht.
Aber de facto verlässt er sich durchaus auf das Durchhaltevermögen seiner Untertanen.
Du darfst das nicht als Einwand machen. Pass auf, nimm mal so. Ein Staat, der weiß, dass er sich auf das Durchhaltevermögen seiner Untertanen verlässt, will er wissen, wie ihm das steht.
Je mehr Zutung er die Leute verabreicht, desto erfinderischer sind seine Untertanen, dass er sich zu unterwerfen.
Nein, das stimmt einfach so nicht. Es gibt einfach eine Grenze im Willen der Leute und darum geht es. Ich mache mal ein Beispiel, was, finde ich, ihm da sehr zugeordnet ist. Der Staat hat vor kurzem so etwas erlassen wie eine Bildungsteilhabe. Die Bildungsteilhabe können Familien beantragen, die Kinder haben und gleichzeitig, in der Regel ist es Hartz IV, Bezieher staatlicher Zuschüsse sind. Da hat er erstmal ein Urteil gefällt, was für Kinder so normal ist, Schulausflug, Essen in der Schule und so weiter und so fort, Nachhilfe, ist aus dem, was bei Hartz IV gewährt wird, nicht zu bezahlen. Das ist das erste Urteil. Dann hat er dieses Gesetz erlassen und den Familien zur Verfügung per Antragswesen gestellt. Jetzt gibt es eine Debatte darüber, wo zwei Seiten beleuchtet werden. Das eine ist, wie viele Familien nehmen das in Anspruch? Und die andere Seite ist, eigentlich erstaunlich, wo doch Geld gespart wird in Deutschland, es wird mit einer gewissen Sorge zu Kenntnis genommen, dass es viele Familien mit unserem Nachwuchs wohlgemerkt nicht mehr machen, tun, sich dahinter klemmen, dieses Geld, was sie doch per Antrag bekommen könnten, tatsächlich für ihre Kinder zu beantragen. Und das ist ein Indiz für einen erlahmenden Willen, sich dieser Scheiße zu stellen. Und das wird diskutiert. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für das. Ich habe noch 2 Sätze. Es ist ein gutes Bild dafür, Mensch. Es ist ein gutes Bild dafür, worum es in dem Armutsbericht geht. Punkt, ich bin durch.
Das ist ein erlahmenden Willen der Leute, die ihre Bildungspakete in Anspruch nehmen. Das ist eine Art der Pflege, natürlich, dieses Willens der Leute. Aber doch nicht im Sinne irgendeiner aufziehenden
soziale Erhöhung.
Wie ist deine Erfindung? Das Gegenbeispiel ist der Lohn, der Niedriglohnsektor, wo Leute es sogar aushalten, obwohl sie von dem Scheißlohn nicht leben können. Da gibt es Leute, die stellen sich da an beim Arbeitsamt, um da um da auf Stocker zu gehen. Es gibt aber auch welche, die schlagen sich allen Ernstes durch mit einem Lohn, von dem sie nicht leben können. Weil ein Aufstand, auch wenn man in moralischer Hinsicht,
ist weiterhin ein Thema. Du hast jetzt wirklich ein anderes Thema.
Du magst die Leute mit ihrem Opportunismus nicht.
Ja.
Ich auch nicht. Aber die Welt läuft nicht zwischen Opportunismus und Revolution. Erlahmen, das meint was anderes als die hauen auf den Putz. Nimm das mal so, das gibt's. Das ist eine schlampige Zwischenform zwischen nicht können und wollen.